Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wenn wir sterben.
Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie Suizid und Depression. Wenn euch diese Themen bekannt vorkommen, wenn sie euch nahestehen, wenn ihr selber suizidale Gedanken habt oder depressive Gedanken, dann solltet ihr diese Folge vielleicht nicht hören oder mit jemandem zusammen anhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns. Hier sitzt gerade Nora mit mir und wir kennen uns über ein paar Ecken, würde ich mal behaupten. Und vor allem aber bist du auch mit mir Psychotherapeutin in der Weiterbildung. Und ich finde toll, dass du heute da bist und die Zeit mit uns verbringst. Magst du vielleicht einfach mal erzählen, wieso wir heute eigentlich hier sitzen und warum du dachtest, vielleicht wäre das auch schön, dass wir uns mal unterhalten.
Ja, klar. Also erstmal finde ich es auch schön, dass wir uns heute unterhalten und dass das geklappt hat. Ich war auch wieder über ein paar Ecken über euren Podcast gestolpert und bin leider selber jetzt in den letzten 2 Jahren sehr stark vom Thema Tod betroffen gewesen oder bin es bis heute. Weil ich vor knapp 2 Jahren meinen Partner verloren habe und 10 Monate später meinen Papa dann verloren habe. Mhm. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass ich selber noch recht jung bin und dass mein Papa auch noch recht jung war. Also das war leider auch überhaupt nicht zu erwarten. Und deshalb habe ich mich jetzt gezwungenermaßen sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ja, das heißt, es ist für dich auch was, womit du vorher noch gar nicht so viel Berührungspunkte hattest mit dem Thema Sterben, Tod?
Nee, also wenn dann eher so im natürlichen Sinn. Ich würde schon sagen, also meine Großeltern sind alle 4 verstorben, seit ich 9 Jahre alt bin. Das heißt, es ist mir schon häufiger begegnet und ich hatte auch schon Klassenkameraden, Freunde, entferntere Bekannte, die recht jung aus dem Leben gerissen wurden. Aber dass es mir wirklich so nah war, war jetzt bisher nicht der Fall, zum Glück.
Ja. Ich würde vielleicht zuerst mal über deinen Partner sprechen wollen. Mhm. Der hat sich ja leider suizidiert.
Genau.
Hast du das irgendwie kommen sehen, dass das passieren wird?
Jein. Also ich muss sagen, das ist vielleicht fast das Schlimmste daran, dass ich eigentlich fast die gesamte Zeit, in der wir uns kannten, mit der Angst gelebt habe, dass das passieren könnte.
Okay, das heißt, es hat immer so über euch irgendwie geschwebt?
Ja, also es war relativ schnell am Anfang Thema, auch wenn er das bestritten hätte, okay, dass er mir schon früh von seiner Suizidalität erzählt hat, aber ich weiß das noch genau, dass das so war. Ja, also wir haben relativ bald darüber gesprochen, mag auch an meinem Kontext liegen, aber irgendwie war das für mich immer so ausgeschlossen, das nicht zu thematisieren.
Es war ausgeschlossen. Ach so, das nichts, also es war für dich natürlich, es zu thematisieren.
Ja, okay. weil ich es halt gemerkt habe, dass es ihm schlecht geht und man, wenn man dann wirklich drüber geredet hat, dann auch immer zu diesem Punkt kam. Und also es war ganz oft Thema, was auch dazu geführt hat, dass ich mich selber total viel damit auseinandergesetzt habe in dieser Zeit, dass ich selber auch echt darunter gelitten habe, muss ich sagen. Also ja, dann war es ganz oft so, dass er sich lange nicht gemeldet hat, wenn es ihm halt sehr schlecht ging, was vielleicht andere nachvollziehen können, die auch mit depressiven Menschen zusammenleben.
Das heißt, er hat sich dann auch tagelang nicht bei dir gemeldet?
Ja, gut, oder? Das habe ich gar nicht erst zugelassen. Also ich habe schon versucht, mit ihm gute Absprachen zu treffen, dass das halt nicht passiert, tagelang. Mhm. Aber war dann halt schon mal einen Abend nicht oder 2 Tage nicht oder so. Ansonsten haben wir es aber auch so oft gesehen, dass das dann halt nicht so war. Aber ja, dann kam halt immer die Idee, wieso antwortet er jetzt nicht? Ne? Also ich habe versucht, dem nicht so nachzugeben, ne? Sonst wäre ich ja verrückt geworden. Aber
so eine latente Angst,
ja, war dann da auf jeden Fall. Und okay. Also in dem Moment, ich war halt im Urlaub, Da war das auch so, er hatte mir vorher gesagt, dass seine Mutter sich bei mir melden wollte, aus anderen Gründen. Und dann hatte sie das aber nicht gemacht bis dahin. Und dann schrieb sie mir halt, dass ich mich mal bei ihr melden sollte. Und dann dachte ich halt, ja gut, hat er ja auch gesagt, dass sie das machen würde. Und dann, weiß ich noch, ich war so am Zähneputzen. Und auf einmal wurde mir so klar, was ihre Nachricht auch bedeuten könnte. Und irgendwie hatte ich auf einmal so ein Gefühl und ich wusste, das hat einen anderen Grund, dass sie mir geschrieben hat. Und habe sie dann halt total unter Angst, zitternd dann halt angerufen und sie musste dann eigentlich gar nichts mehr sagen. Krass. Also ich finde, es spricht auch schon sehr dafür, dass wie bewusst mir war, dass das passieren könnte.
Boah, wie hast du das ausgehalten?
Ja, weiß nicht, also ich muss auch sagen, dass es vielleicht eher ein Aushalten war. Ich war in keiner Zeit meines Lebens so viel krank, wie halt in der Zeit, in der ich ihn kannte, aber auch jetzt natürlich danach und durch seinen Tod auch. Also ich habe so alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte, würde ich sagen. Und das spricht, denke ich, für eine Belastung, die ich vielleicht auch nicht immer so ernst genommen habe. Ja, und ansonsten war das schon immer schwierig, weil ich immer das Bedürfnis hatte, mich auch durch Gespräche mit ihm zu erleichtern. Er selber aber halt der Betroffene war oder auch manchmal halt die Ursache für mein Leid war. Deshalb war das schon schwierig, habe ich irgendwie schon viel mit mir selber ausgemacht. Es gab Zeiten, da habe ich jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, neben ihm lag, geweint. Also jeden Abend. Und ich kann es auch nicht beschönigen. Es war auch einfach echt schlimm. Klar.
Ja. Was hat dich denn in solchen Momenten zum Weinen gebracht? Also was genau daran war so das, was schwer war?
Die Hilflosigkeit, würde ich sagen. Also nichts an der Situation ändern zu können. Ihm letztendlich auch nicht wirklich helfen zu können, also ne, auf eine gewisse Art schon und auch Anwesenheit allein konnte, glaube ich, schon eine Unterstützung sein, aber
er wollte nicht leben.
Ja, zumindest hatte er diesen Gedanken oft, ja, soweit ich das einschätzen kann.
Und du hattest gesagt, ihr habt darüber auch viel gesprochen. Heißt das, es gibt ja so Abstufungen, ne? Also das haben wir ja auch in der Ausbildung, wenn du das Thema also lernst, sind es ja erstmal Gedanken übers Sterben an sich oder irgendwie auch wirklich konkret darüber, sich Gedanken machen, sich umzubringen. Oder wusstest du auch, dass er Pläne hat, wie er es tun würde, wenn er es macht? Also wie konkret waren denn eure Gespräche?
Ja, also ich fange vielleicht einmal so ein bisschen von hinten an. Ich habe irgendwie noch sehr gut in Erinnerung, einen Abend, da haben wir eine Dokumentation über, ich glaube, Bergsteiger gesehen, die halt irgendwie so Freeclimbing gemacht haben, was halt unglaublich riskant ist, wo man halt relativ schnell bei sterben kann, wenn man eben abstürzt. Und das ist so ein Beispiel für eine Situation, in der ich von dieser Dokumentation total betroffen war, noch stundenlang mir das so nachhing, es mir auch nicht gut ging, das zu sehen, aber nicht der Dokumentation wegen, sondern weil ich gesehen habe, wie er darauf reagiert und weil er halt überhaupt keine Angst gezeigt hat, gar nicht nachvollziehen konnte oder sogar er dieses Risiko aktiv gesucht hätte, wenn er denn Kletterer gewesen wäre und ich noch weiß, wie mich das belastet hat, halt so zu sehen, dass ihn das überhaupt nicht ängstigt, halt zu sterben. Und
so diese Ernüchterung, so wenn es passiert, dann passiert es halt.
Ja, oder das sogar auch irgendwie ein bisschen herbeizusehen vielleicht sogar. Also auch das konnte ich, glaube ich, spüren in dem Moment. Also sowas kam öfter vor, Musik, die er gehört hat, in der ich das halt entnehmen konnte, worin er sich verstanden fühlt, in welchen Texten und so. Also er hat das jetzt natürlich nicht gemacht, um mir das also schwer zu machen, hat das natürlich eher im Gegenteil auch versucht, von mir wegzuhalten, aber und ja, also ich würde sagen, die schlimmste Situation war vielleicht sogar die allerschlimmste überhaupt, dass ich einen Karton gefunden habe, auf den ich ihn dann halt angesprochen habe, ich habe nicht da reingeschaut, er wollte mir nicht sagen, was da drin ist. Dann habe ich halt weiter nachgefragt und letztendlich war das ein Karton, in dem er selbst einen Exit-Bag gebaut hat, mit dem er sich letztendlich auch tatsächlich das Leben genommen hat. Ich habe selber nie richtig nachgeforscht, was das ist. Also ich weiß es ungefähr. Also man stirbt halt durch Gas. Und ja, er hat das halt selbst gebaut und hatte das dann in diesem Karton im Schlafzimmer, im Schrank stehen, in dem wir halt gemeinsam geschlafen haben. Und ja, das war irgendwie so eine omnipräsente Bedrohung, die da die ganze Zeit halt vor mir stand.
Wie schwer das auch für dich gewesen ist.
Ja, also so dieser Moment, das zu finden, ich weiß nicht, es war so vielleicht nach anderthalb Jahren oder so, das hat es, glaube ich, nochmal so richtig real für mich gemacht. Das war, ja, also das war richtig furchtbar. Und ja, von da an war das halt auch schwierig. Es war dann, ich habe ihn dann gebeten, den halt in den Keller zu räumen. Am liebsten natürlich wegzuwerfen, zu zerstören, das wollte er nicht. Und dann war es auch mal so, dass ich nach längerer Zeit wiederkam und der dann halt wieder oben war. Und dass ich halt wusste, das bedeutet entweder, dass er dem halt wieder sehr nah gewesen ist oder daran weitergebaut hat oder, ne, also, ja. Boah, ja, also es war schon auch eine konkrete Auseinandersetzung damit, ja.
Boah, das tut mir so leid, dass du das so lange auch getragen hast, ne?
Ja, also ich muss sagen, dass das halt auch eine bewusste Entscheidung von mir war. Das war auch so ein Thema zwischen uns, dass er mich immer davor halt schützen wollte und auch halt versucht hat, stellvertretend für mich die Beziehung zu beenden oder halt mir Abstand zu ihm zu verschaffen. Und ich aber halt immer gesagt habe, ich möchte das bitte selber entscheiden, ob ich Zeit mit dir verbringe, und ich möchte auch selber entscheiden, was ich aushalte. Und ja, mich auch immer wieder bewusst dafür entschieden habe, halt bei ihm zu sein und ja, dieses Risiko oder auch diese Belastung halt bewusst auf mich zu nehmen, weil ich das halt wollte und weil ich bei ihm sein wollte. Und weil auch diese Auseinandersetzung mit diesem sehr existenziellen Thema zwar extrem belastend ist, aber es mir auch das Gefühl gegeben hat, dass wir uns in gewisser Weise auch sehr nah sind, indem wir uns halt über diese Dinge austauschen. Also ich habe mich, glaube ich, niemandem auch so nah gefühlt wie ihm, halt zu wissen, wie es ihm damit geht, was er für Gedanken hat. Und
sind ja auch sehr verletzliche Gedanken, die man nicht einfach so mit jemandem teilt.
Ja, und ich glaube, ich war, bevor ich ihn kannte, ein Mensch, der sehr viel Angst vor dem Tod hatte. Also ich, bis ins, glaube ich, höhere Jugendalter hatte ich oft Angst, abends einzuschlafen. Habe über den Tod nachgedacht, hat mich immer wieder auch in Krisen gestürzt und Angst gestürzt. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich mich so viel aktiv damit auseinandergesetzt habe, ich weiß noch, dass er oft gesagt hat oder mir oft gezeigt hat, dass er keine Angst vor dem Tod hat, wie ich ihm gesagt habe, und dass mich das immer verängstigt, aber auch beeindruckt hat. Und mittlerweile ist es bei mir auch so. Und ich bin irgendwie zumindest darüber, soweit man das sagen kann, dankbar, weil ich diese Angst vor dem Tod auch irgendwie lästig fand. Und es ist irgendwie befreiend, sie nicht mehr zu haben.
Wie ist das passiert? Also was meinst du damit, du hast jetzt keine Angst mehr vom Tod?
Also ich glaube, dass es passiert, weil ich gelernt habe, dass er unweigerlich auf einen zukommt, wann auch immer. Und ob indirekt oder direkt, aber dass man sich halt sonst wieder vor beschützen kann, dass es halt nichts bringt. Und dass ich mich letztendlich daran gewöhnt habe, dass er in meinem Leben ist. Und
der Tod.
Ja, der Tod, ja.
Dass er so dazu gehört.
Ja, und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich habe so dem Schrecken so ins Auge geblickt und so das Schlimmste irgendwie vor mir gesehen, dass ich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, was noch passieren soll.
Was und schlimmer wäre.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch wiederkommt, auch wenn ich vielleicht Kinder habe oder so. Aber gerade denke ich, nö, also
ja. Vielleicht können wir noch mal zu dem Moment gehen, als du es rausgefunden hast, dass er sich umgebracht hat. Wie war das für dich?
Ja, also ich hatte ja gesagt, ich habe dann mit der Mutter telefoniert und sie musste dann halt nichts mehr sagen. Dann auch natürlich sofort angefangen zu weinen. Und ja, ich weiß noch, dass ich dann nichts mehr sagen konnte so richtig und dann halt es auch zu ihr gesagt habe und aufgelegt habe. Und ja, dann lag ich mehrere Stunden ich war halt im Urlaub auf diesem Bett, in diesem Zimmer, und ja, hab dann mehrere Tage lang nichts essen können. Und ja, es war, also ich musste mich dann auch erstmal übergeben.
Das glaube ich.
Und dann, ja, dann habe ich halt so nach und nach versucht, irgendwie in einen Alltag zu finden. Also ich war halt glücklicherweise im Urlaub halt mit meiner Familie und hatte dementsprechend halt viele bei mir, die natürlich auch nicht viel machen konnten, aber es war ein bisschen merkwürdig, halt nicht vor Ort zu sein. Und habe dann auch so überlegt, was kann ich jetzt machen? Bringt es etwas, nach Hause zu fahren? Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, halt erstmal noch da zu bleiben.
Wie lange war der Urlaub noch?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so gut an diese Zeit erinnern.
Ja.
Ich glaube, ich war dann vielleicht noch so eine Woche dort oder so, nicht ganz. Ich habe dann in der Zeit fast alle seine Freunde angerufen und informiert.
Ach, du hast das gemacht?
Ja, also freiwillig auch.
Echt?
Ja, also ich fand es auf eine Art, hat mir das auch geholfen, halt etwas tun zu können. Natürlich war das nicht schön, denen das zu sagen, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich dann in ein Gespräch gekommen bin mit den Leuten, die ich ja auch zum großen Teil auch kannte. Und es hat mir, glaube ich, auch besser getan, mit denen zu reden, als jetzt vielleicht mit meiner Familie, die ihn zum Teil nicht so gut kannten.
Mhm.
Also waren noch mehrere dabei. Und ja, das hatte in dem Moment für mich, glaube ich, mir das Gefühl gegeben, was machen zu können, die Eltern auch unterstützen zu können. Krass, ja, aber auch selber Unterstützung zu bekommen. Also die haben ja auch mit mir dann gesprochen, war ja nicht nur, dass ich denen das gesagt habe.
Aber ich mach Hut ab dafür, dass du da noch so funktional warst in dem Sinne und dann was gemacht haben, also machen konntest, ne?
Ja.
Okay, und das heißt, in dem Moment stelle ich mir das eher so vor, als wenn da erstmal eine Welt zusammengebrochen wäre, oder?
Ja, ja, schon. Aber also da setzen auf jeden Fall, denke ich, auch viele Automatismen ein. Also ich glaube nicht, dass ich das annähernd realisieren konnte, was passiert ist.
Mhm.
Er war ja total eng mit meinem Alltag verwoben. Also nicht nur dadurch, dass wir viel Zeit zusammen verbracht haben, sondern dass also der Hauptteil meiner Gedanken an jedem Tag eigentlich ihm gehörten. Also ich habe mir auch nicht nur Sorgen um ihn gemacht, aber auch weil ich mir oft Sorgen gemacht habe, habe ich einfach extrem viel an ihn gedacht. Habe ganz oft überlegt, was wir machen könnten, was ihm gefallen könnte, womit ich ihn vielleicht auch begeistern könnte, sodass er irgendwie rauskommt. Oder also ich war da sehr kreativ und habe da echt immer versucht, halt, dass wir eine gute Zeit haben. Und das war ja schon heftig und auch vielleicht dann später im Vergleich zu meinem Papa nochmal ein großer Unterschied, dass er einfach so stark mit meinem Alltag verwoben war. Jetzt war da dann vielleicht in dem Moment auch gut, dass ich nicht zu Hause war, weil da natürlich dann nicht so viel an ihn erinnerte und es eh nicht mit ihm assoziiert war, da wo ich war. Auf der anderen Seite waren wir an der Nordsee, wo ich mit ihm auch oft war, also es war dann auch so halb.
Das heißt so viel ja, da ist eine riesige Lücke entstanden irgendwie auf einmal dann.
Ja, und er war halt, ich hatte mir halt schon eine Zukunft mit ihm vorgestellt und es waren halt sehr viele Hoffnungen so für mich an ihn geknüpft. Ich habe immer daran geglaubt, dass es ihm besser gehen kann, weil ich fand und finde, dass er total viele Fähigkeiten hatte, total, ja, so das Potenzial gehabt hätte, glücklich zu werden und dass diese Möglichkeit halt dann nicht mehr bestand, ist, ja, das war schon hart.
Wann hast du denn realisiert, was da passiert ist? Wie lange hat das gedauert?
Also ich kann nie richtig sagen, ob ich es jetzt realisiert habe oder nicht. Also das weiß ich auch jetzt nicht. Aber auch da nutze ich manchmal so ein bisschen den Vergleich zu dem Tod von meinem Papa, der halt weniger lange her ist und merke dann oft, dass es da einen Unterschied gibt. Also, dass ich das vielleicht schon etwas besser verstanden habe, als dass mein Papa tot ist.
Ach so, dass du da so praktisch die Unterschiede in dem Verlauf deiner Trauer so beobachtest,
ja,
dass die schon weiter ist.
Genau, erst so, eher so das Gefühl einfach, dass ich das so ein bisschen vergleichen kann.
Okay.
Das kann ich auch gar nicht so gut beschreiben, aber ich merke, dass es ein Unterschied ist und ich merke, dass ich jetzt heute zumindest nicht mehr jeden Tag die ganze Zeit an ihn denke. Also schon jeden Tag. aber nicht mehr die ganze Zeit.
Okay, das heißt, dass da so die Intensität so ein bisschen abflacht.
Ja, schon. Und das halt auch, das aber jetzt auch schon lange, die meisten Gedanken an ihn halt positiv sind. Also es gibt schon viele Gedanken, auch immer noch, was wäre, wenn da und wie hätte ich auch das machen können oder was wäre passiert, wenn. Aber darin fange ich mich zum Glück nicht so. Ich glaube, es hätte auch gut anders kommen können, hatte ich irgendwie Glück, aber die gibt es auch noch natürlich, solche Gedanken, immer mal wieder. Aber kann ich mich auch schnell wieder von lösen.
Wie lange ist das jetzt her, dass er verstorben ist?
Genau, 2 Jahre. Also genau, im letzten Monat waren es 2 Jahre, genau. Nächste Woche sind es 2 Jahre.
So, ja.
Entschuldigung, ja.
Okay. Und wie hast du so diese Trauerphase der letzten 2 Jahre irgendwie beobachtet oder wahrgenommen? Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du getrauert?
Also ich habe versucht, mir sehr aktiv Räume zu suchen, in denen ich über ihn sprechen kann, über meine Erlebnisse sprechen kann, in denen ich auch traurig sein kann, weil mein Alltag extrem voll ist. Ich halt eher damit zu tun habe, anderen Menschen zuzuhören und nicht umgekehrt. Und da ist es sehr verlockend, halt sich gar nicht mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Deshalb wusste ich schon, dass ich das wahrscheinlich ziemlich aktiv machen muss. Das hat damit angefangen, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe.
Cool.
Und da habe ich den Therapeuten meines Partners kontaktiert. Eigentlich erstmal, um mit ihm halt über das Passierte zu sprechen, weil er ja letztendlich auch davon betroffen war.
Okay, das heißt, dein Partner war in Therapie.
Genau, also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht ewig lange. Aber ja, er war in einer Therapie, die auch lief.
Okay.
Und ich war auch schon mal zum Angehörigengespräch da. Ich kannte den Therapeuten also auch schon.
Okay.
Ich habe das auch ein bisschen mit eingesteht und dann habe ich ihn halt erstmal nur so kontaktiert, um darüber zu reden und habe dann halt gemerkt, dass mir das gut getan hat und dachte, das würde gar nicht gehen, aber habe ihn dann einfach mal gefragt, ob es möglich wäre, dass wir uns noch ein paar Mal unterhalten und dann.
Ach, du hast bei dem dann auch die Therapie gemacht?
Genau, ja.
Kann ich mir fast schon heilend für beide Seiten vorstellen.
Ja, also ich fand auch, dass es auf jeden Fall, ich war super dankbar dafür, dass es ging, weil ich damit nicht gerechnet hatte und das halt so schön für mich war, zu wissen, dass er ihn auch gut kannte.
Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, er weiß ja dann auch, über wen du da redest. Entschuldigung.
Ja, und er konnte, glaube ich, auch gut einschätzen, was ich verloren hatte halt. Also ich finde, es hat immer auch einen Vorteil, mit jemandem zu sprechen, der einen gar nicht kennt. Das hat dann bringt dann wieder andere Qualitäten ins Gespräch, aber da in dem Moment fand ich es einfach schön, dass er wusste, wie toll er war und was ich verloren hatte und dass er auch uns kannte und ja auch wusste, wie unsere Beziehung war und das stimmt. War in dem Moment einfach schön und ich glaube, das war sehr gut, dass ich da, also am Anfang nicht ganz so regelmäßig, aber später dann halt auch wöchentlich die Möglichkeit hatte, dann konnte ich immer in der Woche die so durchstehen und mir das so sammeln und dann wusste ich, ich habe dann die Gelegenheit dann halt wieder darüber zu reden und im Raum zu geben.
Was, das heißt, es war auch wichtig für dich, dass du mal deine 50 Minuten in der Woche bekommst, wo es mal einfach nur um dich geht auch, ne?
Ja, also es war auf jeden Fall schön, ja. Und ich würde das sowieso ja jedem empfehlen.
Ich bin ganz bei dir.
War dann irgendwann aber auch passend halt zu sagen, wir probieren es jetzt mal ohne. Und ich habe mir halt trotzdem versucht, dann vielleicht auch alternative Räume zu schaffen. Ich habe viel auch Videos geschaut von anderen, die betroffen waren, habe dann letztendlich auch eine andere Frau gefunden, die selbst ihren Vater und ihren Partner innerhalb von sehr kurzer Zeit verloren hatte, was ich ziemlich unglaublich fand. Die hatte auch den gleichen Vornamen wie ich. Wir haben dann zum Beispiel mal telefoniert. Ich habe versucht, ganz viel Kontakt zu sein, also zu den Freunden meines Partners zu behalten, habe mich ganz viel mit denen getroffen. Ich treffe mich bis heute mit seinen Eltern ganz regelmäßig, gehe zu denen zum Essen. Sie versorgen mich sehr gut und sind sehr liebevoll zu mir.
Hat er Geschwister gehabt?
Ja, Eine Schwester.
Eine Schwester, okay. Ja, ich wollte auch fragen, was sind denn so die Sachen, die du machst, um ihnen nahe in deinem Herzen zu halten? Hast du teilweise schon beantwortet, aber...
Ja, also ich habe für mich festgestellt, dass es weniger ist, zum Beispiel zu seinem Grab zu gehen. Also das mache ich auch manchmal. Aber da ist so ein bisschen, da fließt so mit rein, dass ich denke, dass er das für völlig sinnfrei halten würde, so ein Grab oder eine Grabstelle. Also er war ein sehr rationaler Mensch, manchmal fast wissenschaftlich. Und ja, er hätte mir dann wahrscheinlich irgendwie erklärt, warum das total idiotisch ist, zu einem Grab zu gehen. So stelle ich es mir vor. Ne? Ich will das gar keinem absprechen. Und bei meinem Papa zum Beispiel, finde ich, ist das auch ein bisschen anders. Aber daher ist das irgendwie für mich noch gar nicht so, hat nicht so viel mit ihm zu tun. Es ist eher so, dass ich zum Beispiel Fotos in meiner Wohnung habe. Mhm. Es gibt irgendwie so einen ganz kleinen Teil in mir, der denkt, dass es irgendwie creepy ist, aber
ja,
ja, vielleicht schon. Also weil es sind jetzt nicht total viele, aber es sind auch schon mehrere. Ich habe dann auch so einen Kalender erstellt, den ich hiermit auch hingebracht habe, weil ich gar nicht erst wollte, dass es für mich irgendwann mal erschreckend sein könnte, Fotos von ihm oder meinem Papa zu sehen.
War das eine Sorge von dir
ganz am Anfang? Ja, schon. Also ich habe auch da so eine Tendenz gemerkt, das halt zu vermeiden. Also ich finde auch zum Beispiel Videos zu sehen, glaube ich, echt schwer. Das mache ich auch nicht.
Boah, das glaube ich.
Aber ich habe einfach gemerkt, dass Gewöhnung ja anscheinend, also mich anscheinend weiterbringt, so wie mit dem Tod auch. Und dass ich sie ja auch weiter in meinem Leben haben möchte. Und deshalb habe ich mir gedacht, auch wenn das irgendwie gerade schmerzt, mache ich das jetzt und fühle mich mittlerweile oder auch dann relativ schnell gut damit, sie so in meinem Alltag zu haben, sie täglich zu sehen, Fotos von ihnen und habe da jetzt halt schöne Fotos in meiner Wohnung und hatte ich auch vorher ja schon und ich habe sie halt nicht weggetan. Und
aber ja. Da hat wahrscheinlich die Therapeutin in dir auch geholfen, oder die gesagt hat, es ist auch gut, sich dem mal so außen also zu exponieren.
Ja, genau, denke ich auch, ja.
Darf ich da vielleicht nochmal anschließend fragen, erlebst du da so einen Unterschied? Ich weiß nicht, bei mir ist das manchmal auch so, dass ich merke, okay, ich als Privatperson oder ich als Therapeutin reagieren manchmal anders oder sehr häufig, aber erlebst du in dieser Bewältigung dieser schlimmen Situation einen Unterschied zwischen so, wenn du den Psychologenhut auf hast oder wenn du einfach nur Nora bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke natürlich, wenn ich in der Rolle der Therapeutin bin, da probiere ich mich mittlerweile manchmal auch schon aus, Teile davon auch zu teilen mit Patienten, wenn sich das ergibt. Also das habe ich am Anfang nicht gemacht und mache das jetzt immer mehr und fühle mich damit ganz gut und mache da ganz gute Erfahrungen mit. Mhm. Ist aber natürlich trotzdem total dosiert und was ganz anderes, als wenn ich das privat mache. Mhm. Also privat merke ich auf jeden Fall so diese auch Bedürftigkeit dahinter, getröstet zu werden zum Beispiel, was ich ja jetzt professionell überhaupt nicht habe. Und ja, fühle mich da dann auch manchmal halt dann einfach, ja, so auch schon schutzloser. Also als Therapeutin bin ich einfach in einer ganz sicheren Rolle meistens.
Ja.
Und ich habe aber auch das Gefühl, dass mir manchmal vielleicht ein bisschen zu viel zugetraut wird privat, weil ich Therapeutin bin. Also das vielleicht auch, dass ich auch manchmal den Eindruck erwecke, ich brauche vielleicht auch gar keine Unterstützung oder bin da schon ganz gut im Prozess, was ja auch stimmt, aber trotzdem bleibt das ja dann. Und trotzdem bin ich ja noch
trotzdem bist du
traurig
auch.
Und verletzt auch.
Ja, ja, klar, und trauerst, ne?
Ja.
Und bist da auch bedürftig, was ja auch total normal ist in der Situation.
Ja.
Ja. Das heißt, als Therapeutin bringt dir das eigentlich eher was in dem Sinne, dass du einfach mehr Verständnis oder mehr Erfahrung hast, auch was das bedeutet, jemanden zu verlieren, und kannst das für den Klienten mitnutzen.
Ja, und auch, dass ich total gefühlt ziemlich angstfrei bin, wenn solche Themen kommen.
Ja, dass die Hemmung ist nicht da. Ne?
Ja, und dass ich mich aber zum Beispiel auch viel weniger überfordert fühle, wenn Patienten mir gegenüber Suizidalität äußern, was ich, glaube ich, im vorher paradox gefunden hätte, wenn ich selbst davon betroffen bin, das dann weniger schlimm zu finden, hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, das darf mir nie wieder begegnen, sonst werde ich ja gleich irgendwie total traurig. Aber das ist ganz das Gegenteil. Das ist eher so, dass ich jetzt viel gelassener bin, wenn mir das begegnet, ich kann das auch gar nicht so gut erklären, aber so ein bisschen so habe ich das Gefühl, es ist so eine Ruhe in mir, die so das, ja, das den Worst Case jetzt erlebt hat und auch irgendwie weiß, dass man letztendlich nichts tun kann, was so eine traurige, aber auch irgendwie eine Gewissheit ist halt. Und ja, ja, dass mir irgendwie vielleicht auch so eine Ruhe gibt, damit umzugehen. Aber
schön. Ist ja eher so eine radikale Akzeptanz, ja, ne? Du, ja, du weißt oder verstehst jetzt halt nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, so erlebe ich dich zumindest, dass das zum Leben dazugehört, ja, und dass das passieren kann. Ne?
Ja.
Ja. Vielleicht nochmal was ganz anderes, wenn du das beantworten möchtest. Mhm. Aber wie ist das danach vielleicht auch wieder zu daten? Datest du schon? Ist das was, was du dir erlaubst oder wofür du bereit bist? Oder?
Also ich fand das schon unglaublich schwer, danach anderen wieder nah zu sein. Damit meine ich vor allem aber auch emotional nah zu sein. Mhm. Weil auch das dann echt auch so, das Wort mag ich nicht, aber schon Trigger waren, weil ich mich ja in dieser Rolle sonst nicht erlebe. Also dann habe ich mich jetzt vielleicht als Tochter, als Freundin, als Therapeutin wieder ganz gut gefühlt, mhm, und hatte mich bis dahin ja noch gar nicht wieder als Partnerin erlebt. Mhm, und dann hat, okay, mich das halt manchmal so zurückgeworfen, halt mich wieder so reinzudenken in jemand anderen. Ja. Also das fand ich extrem schwer. Und ich muss auch sagen, dass ich echt so relativ bewusst auch aufpassen musste, meinen Ex-Partner dann nicht so zu idealisieren, weil er tot ist. Also das, mhm, das hatte ich so am Anfang schon gleich, fand ich so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich ihn eben halt total toll fand und sehr geliebt habe, musste ich da sehr vorsichtig sein. Und deshalb ist es auch, glaube ich, schwer für jeden, der da kommt, so.
Ja.
Ja, ich erlaube mir das auf jeden Fall und ich weiß auch, dass es total in seinem Sinne wäre, mhm, dass ich nicht alleine bin. Ja. Aber es finde ich schon, war schon, also, oder ist schon besonders, ja.
Ja, glaube ich, weil das ja dann auch ähnliche, also ich meine, in einer Beziehung ist man ja auch nochmal vulnerabler oder verletzlicher und dann auf einmal, ja stimmt, das erinnert wahrscheinlich sehr an das, was du früher mit ihm dann auch hattest. Ne?
Ja, ja, oder dann habe ich noch mehr zum Vermissen geneigt, weil mir dann, mhm, etwas halt gefehlt hat, wo er dann so war oder so. Also natürlich sollte man gar nicht vergleichen, aber das war dann unweigerlich manchmal so.
Ja, verstehe. Ja. Für viele ist Suizidalität ja auch immer noch ein sehr, sehr schweres Thema. Und das ist, glaube ich, auch was viele, die selber vielleicht das noch nicht erleben mussten, auch ganz schwierig überhaupt so die richtigen Worte, den richtigen Umgang zu haben und vielleicht überfordert das auch. Was würdest du empfehlen, wie man, was wären Tipps, die du Leuten geben würdest? Wie ist man für Angehörige, wie ist man für Überlebende, wie ist man für die da?
Ja, also da kann ich natürlich nur für mich sprechen, aber klar, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch für andere zutrifft. Ich kann dazu noch mal kurz ein bisschen ausholen. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass auch schon andere jüngere Menschen in meinem näheren Umfeld verstorben sind. Und mhm, da weiß ich noch, das betraf halt dann eben einen guten Freund von mir. Und da weiß ich noch, dass ich mich nicht getraut habe, ihn dann anzusprechen darauf. Ich habe gedacht, das würde mir nicht zustehen, ihn darauf anzusprechen, das könnte neugierig rüberkommen, das ist vielleicht unpassend, und habe letztendlich dann ihm gegenüber das Thema so ein bisschen vermieden. Mhm. Und heute denke ich, dass das halt gerade vielleicht nicht das Richtige ist. Mhm. Also ich zumindest rede total gerne darüber, nicht weil es ein schönes Thema ist, sondern einfach, weil ich merke, dass es mir gut tut und weil,
ja,
es mich letztendlich eh die ganze Zeit beschäftigt.
Mhm.
Und weil ich glaube, das ist auch oft eine Angst von anderen, dass sie dann in mir etwas auslösen oder dass sie mich dann wieder traurig machen. Aber ich habe sowieso die ganze Zeit darüber nachgedacht und die Gefühle sind sowieso die ganze Zeit in mir. Und deshalb muss man da bei mir auf jeden Fall überhaupt keine Angst haben. Und ich habe dann ihn irgendwann nochmal kontaktiert und habe dann halt gesagt, dass ich das heute total anders machen würde und habe ihm halt angeboten, darüber nochmal zu reden, wenn ich jetzt heute als Betroffene das halt ganz anders sehe und mir eher wünsche, darauf angesprochen zu werden.
Wie hat er eigentlich auf diesen Anruf reagiert, wenn du das sagen darfst?
Es war dann einfach auch echt schon länger her und er hat dann gesagt, er hat es für sich tatsächlich ganz gut verarbeiten können und hat jetzt quasi keinen größeren Bedarf fand das aber, glaube ich, trotzdem total schön. Und letztendlich haben wir dann trotzdem neulich, als wir uns dann halt so mal gesehen haben, relativ viel darüber gesprochen und das war echt schön.
Das glaube ich. Ja, wie du schon sagst, du fühlst es ja eh, ne? Also ich meine, klar, vielleicht ist nicht jeder in der Lage, das auch immer so zuzulassen und will lieber verdrängen. Das, jeder ist dann natürlich anders in seiner Bewältigung, aber wenigstens so das Angebot zu machen, hey, wir können mal den Raum öffnen und mal darüber sprechen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, oder?
Ja, und ich muss auch sagen, das macht mich auch trotzdem unsicher. Also auch wenn ich mich sehr darum bemühe, diese Signale zu senden und auch offen zu sein und auch oft einfach von mir aus dann das Thema auch mal anspreche oder halt einfach zwischendurch von ihm erzähle, gibt es trotzdem auch manchmal so leise Zweifel, ob das jetzt gerade passend war oder wenn dann halt keine Reaktion kommt oder nicht so eine Reaktion, wie ich vielleicht gedacht hätte, dass ich dann mich frage, wie fanden die das jetzt oder war das jetzt zu viel? Das ist schon noch auch da und vielleicht nicht ganz so viel wie bei manchem anderen, aber trotzdem finde ich das eigentlich schade, dass es das überhaupt gibt.
Dass man da so unsicher ist, darf ich das jetzt sagen? Was wäre denn da deine Befürchtung, wenn du mal so beiläufig erwähnst, ach ja, übrigens, bei ihm war das auch so, oder was befürchtest du, könnte passieren bei dem anderen dann?
Ja, also ich habe manchmal dann halt das Gefühl, dass es irgendwie überfordernd ist, dann so im Nebensatz so zu diesem Thema zu kommen oder das Thema so einfließen zu lassen bei etwas völlig anderem. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nur meine Interpretation ist und das in Wirklichkeit gar nicht so ist.
Ja, ich frage mich, ob es helfen würde, das mal zu verbalisieren. Also, dass man dann einfach mal anspricht, oh, ich weiß, das kann man vielleicht auch nicht mit jedem, aber dass man einfach mal sagt, oh, ich merke, ich will jetzt hier auch niemanden überfordern. Es ist okay, wenn ich von ihm ab und zu spreche.
Ja,
so.
Ja, genau. Also das habe ich auch ganz viel gemacht. Ich habe auch ganz viel einfach quasi so, Spielregeln aufgestellt. Aber einfach gesagt, so, ihr dürft das machen, ihr dürft mich alles fragen, ihr dürft alles sagen und seid nicht vorsichtig mit mir. Also das habe ich ganz oft einfach gesagt vorher.
Das schätze ich ja auch, das erlebe ich ja jetzt auch mit dir. Ich habe für mich auch bei dem Gespräch selber gemerkt, dass ich bei gewissen Themen so eine Hemmschwelle bei dir hatte, weil ich dachte, oh, ich will dir gegenüber jetzt auch nicht grenzüberschreiten. Klar ist das jetzt nochmal eine besondere Situation mit so einem Mikrofon vor uns, aber ich finde das ganz in der Selbsterfahrung jetzt gerade auch zu spüren, dass ich selber auch eine Hemmschwelle bei gewissen Themen hatte und ich finde das bei dir ganz, ganz toll und bewundernswert, dass du da so offen bist, so transparent und für alles offen bist. Und ich vertraue dir auch, dass du mir sagen würdest, hey, nee, das möchte ich jetzt nicht.
Oder ja, würde ich auch.
Ja, okay. Und das hilft ja auch, glaube ich, wenn man so Spielregeln aufsetzt. Ne? Die können ja für jeden anders sein. Das ist ein guter Tipp.
Ja.
Vielleicht so zum Abschluss. Gibt es sonst noch was, was dir total wichtig wäre, irgendwie so den Hörern mitzugeben?
Ich habe noch gar nicht davon erzählt, dass er mir einen Abschiedsbrief geschrieben hatte.
Oh ja, stimmt, und, das ist wichtig.
Ja, und das ist natürlich, das kann man ja nicht sich wünschen oder das kann man ja auch nicht planen, aber ich muss sagen, dass das extrem wichtig für mich ist, dass das so war. Tatsächlich hatte ich mit ihm sogar schon mal darüber gesprochen. Und das hat mir total geholfen. Also ich weiß noch, dass ich den nicht direkt lesen durfte, weil da dann erst Kriminalpolizei oder irgendwie was halt involviert war, was, glaube ich, standardmäßig so ist bei Suizid.
Ach krass, aber du durftest den selber erst nicht lesen?
Nee, also es war eigentlich noch schlimmer. Mir wurde übermittelt, dass es halt einen Brief an die Familie gab und einen Brief an eine Nina aus Mette. Und das war halt falsch übermittelt worden, also der war halt an mich.
Oh Gott.
Und ich habe mich dann halt die ganze Zeit gefragt, wer diese Person sein könnte und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das einfach ein Fehler gewesen ist. Ja, oh Gott. Das habe ich fast schon wieder vergessen. Also so schlimm ist es jetzt dann irgendwie doch nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich mir dann halt ein Foto habe schicken lassen von diesem Brief, bevor ich ihn dann in der Hand halten konnte, weil ich den unbedingt lesen wollte. Also auch natürlich hatte ich Angst davor, aber ja, ich wusste auch irgendwie, dass er gute Worte wählen würde. Und weiß noch, dass ich hatte den gelesen und dann saß meine Schwester neben mir und dann habe ich zu ihr gesagt, sie könnte den auch lesen und dass ich ihn so perfekt finde, wie er ist. Und wie ich gerade auf den Gedanken kam, weil ich vorher noch Kate davon erzählt hatte, war eigentlich, dass ich so dankbar dafür bin, dass Schuldgefühle zum Glück halt nur ein ganz kleiner Teil von der Verarbeitung und von der Trauer bei mir sind. Dass ich irgendwie am liebsten allen, die Schuldgefühle haben, das so ein bisschen nehmen wollen würde, weil ich mir nur vorstellen kann, wie das sein muss, wenn die einen halt wirklich plagen. Und also ich habe das in Ansätzen und wenn ich mich reinsteigern würde, könnte das, glaube ich, ziemlich vernichtend enden. Aber ich auch halt durch seinen Brief habe ich irgendwie das Gefühl, das hat nicht so viel mit mir zu tun, wie man manchmal halt, wenn man emotional aktiviert ist, glaubt. Und das hat mir total geholfen.
Ja, das glaube ich. Und wenn überhaupt, klingt es ja so, als hättest du ihm eher gut getan. Ne?
Ja, das hat er zum Beispiel auch geschrieben. Wie gesagt, das kann man natürlich gar nicht beeinflussen, ne? Dass das so gekommen ist. Aber also, dass er das geschrieben hat und dass er überhaupt was geschrieben hat. Aber vielleicht kann man ja trotzdem sich vorstellen, dass andere wahrscheinlich sehr ähnliche Gedanken haben, die irgendwann zu so einem Schluss kommen.
Ja.
Und das hoffe ich jedenfalls für viele Betroffene, weil ich das sehr wohltuend finde, zu wissen, dass er das eher als unterstützend empfunden hat, mit mir zusammen zu sein. Und dass er das eben, dass er, also er hat sehr eindringlich darum gebeten, dass ich mir keine Schuld daran geben soll.
Schön, dass er dir das so auch nochmal gesagt hat.
Ja,
ne?
Und dass ich, er hat irgendwie wörtlich geschrieben, bitte, bitte nicht denken soll, dass ich irgendwas hätte anders machen können.